Ja, einen schönen Nachmittag noch. Wir sind jetzt in der zweiten Hälfte. Ich freue mich, dass wir noch so zahlreich besucht sind. Wir haben heute das deswegen ein bisschen früher angefangen, weil es gibt Finanzausgleichsverhandlungen am Abend und da mussten wir das ein bisschen nach vorschieben, unsere politischen Gäste. Und das war eines der Hauptgründe, warum wir so früh begonnen hätten und haben. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Eigentlich schon fast zum dritten und es gibt dann auch noch einen vierten, das ist der Club KW mit Weingut Kobinsel. Ja, vielleicht motiviert das auch noch den einen oder anderen, ein Schlückchen nachher zu verkosten, beziehungsweise einen kleinen Imbiss haben wir auch im Anschluss. Ja, ich freue mich jetzt auf unsere zweite Runde, was die inhaltlichen, jetzt sind wir eigentlich unter uns, es ist eher werblich, sage ich jetzt einmal. Marken unter uns sozusagen, nachhaltige Markenführung als Erfolgsfaktor haben wir jetzt als Thema. Ja, und ich freue mich auf Professor Dieter Scharitzer, der ihn schon lange begleitet und nicht nur von der WU, sondern auch mit seiner Firma TQS, wo wir auch schon das eine oder andere Projekt gemeinsam gemacht haben vor ein paar Jahren. Ja, lieber Dieter, ich darf dich bitten, dass du uns ein bisschen zum Thema nachhaltige Markenführung als Erfolgsfaktor berichtest und dann nach 15 Minuten gehen wir weiter. Genau. Darf ich den Klicker haben?
Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Die Schwierigkeit heute. Besser so? Ja. Die Schwierigkeit heute ist sicher, dass der Ralf sagt, ich darf über so ziemlich alles zu diesem Megathema reden, nur nicht über 15 Minuten. Ich versuche es mal, ja, wie ich das schaffe. Auf der anderen Seite, ich habe, glaube ich, verstanden, die Einladungspolitik heute war auch eine, wo Linz im Vordergrund steht. Ich bin eben auch Linzer. Also vielleicht hilft es oder es hilft nicht. Aber nur zum Thema Marke. Als Wiener ist man in Linz nicht ganz so die Nummer eins, wenn man sagt, also Wirtschaftsuniversität Wien. Aber ich sage dann immer Linz wie die Scharitzer, wie die Straße. Es gibt nämlich wirklich eine Scharitzer Straße in Linz. Kennt kein Mensch, aber wenn man schon so heißt, hilft es, weil dann weiß man, ah, das ist doch einer von uns und die Authentizität und die Identität ist wieder hergestellt. Ich darf ganz kurz was zum Thema Nachhaltigkeit und Markenführung sagen. Ich habe mir dann zwei Themen genommen, weil einerseits, glaube ich, ist Markenführung in der Branche der Expertinnen eigentlich per se das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema, wie bringe ich Nachhaltigkeit in die Marke, ist, glaube ich, heute kurz anzusprechen. Wir haben am Beginn gerade von den beiden politischen Repräsentanten viel gehört, was Wien oder was Linz alles erfunden hat. Da muss man sagen, also die Marke hat Wien nicht erfunden, weil die gibt es schon sehr, sehr lang. Und das Thema Markenführung, also wenn man da an die Wappen denkt und wo im Mittelalter eigentlich das Thema von Marken eigentlich immer schon war, Identität zu zeigen, sichtbar zu werden, sich natürlich abzugrenzen. Die einen haben gesagt, hinter wem kämpfen wir und sind gegen die anderen gezogen, die dagegen gekämpft haben. Also ich glaube, das Thema Marke ist etwas, das gibt es schon sehr lange, aber es hat sich von der Sache nicht geändert. Es geht um Identifikation, es geht um Differenzierung, es geht aber auch um Profilierung. Also wir machen sehr viele Projekte im Bereich eben strategischer Markenführung bei einer Firma TQS. Also wir machen keine bunten Bilder, wir sind keine Werbeagentur, aber es geht halt vor allem auch einmal um das Thema Marke und als strategisches Thema, gerade jetzt auch zum Beispiel zum Thema Employer Branding. Und das Thema ist ja nicht zu sagen, hallo, ich brauche auch Mitarbeiter, sondern das Thema ist, was ist der Unterschied, zum Beispiel auch in der Arbeitgebermarke. Wir haben es zuerst auch gehört, ja natürlich im Konsumentenbereich eh klar, schon lange das Thema in der Differenzierung auch aufzuzeigen. Aber da sind wir eben immer noch dabei, über den Wert und über die Aufgaben der Marke zu reden. Das heißt, was uns bei Marke dann grafisch, egal wie immer, begegnet, ob das in der rechten Seite vielleicht die Wiener Brands sind, ob das dann internationale große Marken sind, es geht um Orientierungsstiftung. Wir wollen ja dann im Konsumgüterbereich, dass die Konsumentinnen das wiedererkennen. Ich möchte natürlich auch im Arbeitgeberbereich, dass sie den Arbeitgeber wiedererkennen. Es hilft mir nichts, wenn jemand das Produkt kennt, aber eigentlich sagt, na, aber das Arbeiten dort taugt mir eigentlich nicht, was im Handel vielleicht das ein oder andere Problem ist. Auf der anderen Seite ist das zum Beispiel beim Arbeitgeber ein Thema der Hidden Champions, 90% Exportanteil, tolle Unternehmen in Österreich, nur keiner kennt sie und würde sich dort bewerben. Wenn man jetzt weiterschaut, ist heute auch schon gefallen, danke auch für das Stichwort Greenwashing. bei Marke geht es immer um Authentizität. Es geht schon auch darum, nicht nur irgendein Profil zu versprechen, zu kommunizieren, sondern es geht auch, das nachhaltig zu bestätigen. Und natürlich sind da dann sehr viele Emotionen dabei. Konsumentinnen und Konsumenten wählen Marken, auch das ist heute schon gefallen, wie Apple, oder denken Sie an Prestigemarken bei Uhren oder bei Automobilen, wo man sagt, das hat auch bestimmte Signale in der sozialen, im sozialen Umfeld. Genauso ist es in der Kultur von Unternehmen, Arbeitgebermarken leben halt ganz stark dafür, Stichwort Mitarbeitende als Markenbotschafterinnen, wann die Leute selber, die dort arbeiten, nicht sich mit dem Unternehmen identifizieren können oder wollen und das sichtbar machen wollen, tut man natürlich auch ganz schwer, externe zu bekommen. Und jetzt vergessen wir mal das nicht, Werbung, Kommunikation kostet Geld, aber wir können und wir müssen das auch als Investition sehen. Marken haben Werte und gerade wie Sie wahrscheinlich hier, wenn Sie auch hier als Unternehmerinnen oder als Unternehmensrepräsentanten für die Budgets gerade stellen müssen, müssen natürlich auch rechtfertigen, für was geben wir das jetzt aus. Und da ist es natürlich auch immer gut, sagen zu können, da werden Werte geschaffen. Klammer, es werden auch enorme Werte vernichtet. Jetzt sind wir zum ersten Mal auch bei diesem Thema vielleicht Nachhaltigkeit, wenn die Markenführung eben nicht nachhaltig ist, wenn ich dauernd schwanke, wenn ich nicht weiß, wer ich eigentlich bin. Und ich habe das einmal so beschrieben, wenn man Werbung eigentlich als Investition versteht und wenn man der Marktforschung hier traut, zumindest brutto, sind da in Österreich ungefähr 7 Milliarden, ein bisschen mehr unterwegs. Während der Corona-Epidemie ist das einmal kurz abgesunken auf 6 Milliarden, aber da ist schon ordentlich Geld unterwegs und das machen wir ja nicht sozusagen nur, weil es uns Spaß macht oder weil wir die Kreativwirtschaft so lustig finden oder unterstützen wollen, sondern es geht um tatsächlich entweder nachhaltige Umsätze zu gewinnen oder Werte zu schaffen, die uns letztendlich helfen, auch wieder hier wirtschaftliche Erfolge zu haben. Ich komme dann gleich dazu, das heißt nicht, dass es nur im For-Profit-Bereich funktioniert. Auch das ist ein Thema von Monopolisten, von Städten. Ich habe jetzt im letzten Jahr zwei Gutachten geschrieben, wo es eigentlich um das Thema gegangen ist, müssen Monopolisten werben. Also es gibt in Österreich ein paar große Infrastrukturunternehmen und dann kommt ein Landes- oder Stadtrechnungshof und sagt, bitte, warum gebt ihr so viel aus, warum macht ihr so viel Spaßprogramm, was bringt es euch, denn ich muss ja eh bei euch, Stichwort zum Beispiel M48, den Müll entsorgen lassen, ist ja eine hoheitliche Tätigkeit. Und trotzdem ist es eigentlich am Ende die Marke, ist es das Investment in die Marke, wo ich auch hier viele Kommunikationsausgaben und Budgets begründen kann. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, bin auf ein ganz lustiges Beispiel gekommen, was vielleicht die Werberinnen anspricht. Coca-Cola steht meistens ganz oben in vielen Markenrankings. Das Angenehme ist, Markenleistung kann ich bewerten, Markenleistung, also dieses Investment könnte ich auch in Cash, in konkreten Werten benennen. Da gibt es vielfältige Studien, auch in Österreich immer wieder Initiativen. Und wenn man sich jetzt fragen würde, Coca-Cola, Pepsi-Cola, was ist es eigentlich, was Coca-Cola erfolgreich macht, dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es auch diese Nachhaltigkeit, wenn man sich hier rein grafisch anschaut, 1885 das Logo von Coca-Cola und sich, ich hoffe, man sieht es unten noch, in den 2010er Jahren anschaut und ich habe heute nochmal geschaut, das ist heute noch genauso, ja, wenn Sie ein Coca-Cola-Logo sehen, jedes Kind und wir selber sind damit aufgewachsen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal kurz als Kontrast, was Pepsi-Cola gemacht hat über die 100 Jahre. Und wenn Sie jetzt das nur ein bisschen überlegen, was heißt nachhaltig kommunizieren, dann fängt es einfach mit dieser grafischen Identität an, mit der Wiedererkennung. Ja. Wir haben heute ganz kurz das Thema, ich glaube, von unserem Moderator, der Gerhard hat das gesagt, er geht immer noch zu seinem Merkur und nicht zum Pillar Plus. Ja. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ist das schlau, was erspart man sich? Ich bin da überhaupt nicht involviert in den Diskussionsprozess. Aber wenn ich natürlich so eine Brand wie Merkur auflasse, vernichte ich gleichzeitig viel Investments der Jahre, weil wir haben ja Jahre davor da investiert. Keine leichte Unternehmensentscheidung, sie ist so gefallen, wie sie gefallen ist. Das ist eher das Beispiel, wo ich sagen würde, es passieren auch im Kleinen dauernd diese Schnitzer, wo ich halt eher so aus der Situation an meiner Marke ein bisschen herumdoktere, aber eigentlich permanent diese Identität, beginnend von der grafischen Identität hin, verwische. Also Nachhaltigkeit in der Markenführung. Und eingangs gesagt, das ist wirklich ein Thema, wo Nachhaltigkeit per se gefordert ist. macht schon Sinn, weil hier nachhaltig gepflegte Marken, nachhaltig geführte Marken tatsächlich erfolgreicher sind. Aber eben bitte nicht nur in der Grafik, das geht dann auch in der Wertevorstellung, das geht auch in die Frage der Identität, passen Produkte zu mir? Wir haben das halt vom Windhager gehört, wo man wirklich sagt, naja, also all along spießt sich das. Ja. Wir haben im Handel Beispiele, wir haben ein Projekt gemacht für einen großen Modehändler. Das Problem ist halt Fast Fashion, da wollen dann auch die Jungen nicht mehr arbeiten, weil sie wollen es jetzt teilweise nicht nur einmal nicht kaufen, sondern ich habe am Arbeitsmarkt ein Problem, wenn diese Wegwerfgesellschaft im Bereich von Mode und Textil ein Thema ist. Ganz kurz noch als Input, vielleicht für die Diskussion. Wir haben zuerst auch über Greenwashing gesehen. Wir sind als Marke natürlich, egal, ich habe jetzt mal Wiener Marken genommen, ob sie Manna als Konsumgut sind, ob sie die Wiener Linien sind, das war jetzt Zufall, ja. Wir haben das nicht abgestimmt vorher, aber es sind halt bekannte Marken in der Stadt. Wir können das immer als Unternehmensmarke sehen, Öffentlichkeitsarbeit, wir können die Stadt Wien natürlich auch als Marke an sich begreifen. Wir haben Produkt- und Leistungsmarken, Dienstleistungsmarken, bekannte. Und was mein Appell in letzter Zeit ein bisschen ist, an sich ist es ein Kind der Zeit, dieses Ressourcenthema Mitarbeitende zu halten, zu binden, aber auch zu finden, wird immer wichtiger. Auch das ist ein Marketingthema. Wir machen eigentlich in den letzten 2 Jahren sichtbar mehr Employer-Branding-Projekte, wo Unternehmen später aber doch draufkommen, naja, kann ich mir nicht auch viel sparen oder umgekehrt, gewinne ich nicht dadurch, ein positives Markenimage auch am Arbeitsmarkt einzusetzen. Und trotzdem bleibt es das alte Spiel, Werte, Positionierung, Glaubwürdigkeit. Es hilft mir nichts, wenn ich den ersten Weg zur Agentur gehe. Agenturen mögen mir jetzt bitte verzeihen. Bei Employer Branding sage ich es immer ganz deutlich, der Unterschied bei Employer Branding zu klassischem Branding ist, es muss von innen nach außen kommen, weil ich kann es mir einfach nicht erlauben, dass ich dann nur was drauf sitze und mehr oder weniger die Fassade schön male, solange drinnen noch Blut fließt. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen dramatisch, ja, aber viele Change-Projekte, viele Veränderungsprojekte sind ja ordentliche interne Eruptionen und manchmal wird es zu wenig mit der Außenwirkung gesehen. Nachhaltigkeit. Marke ist messbar. Das Schöne ist, wenn man ein bisschen überlegt, und das ist jetzt eher wieder meine Aufgabe mit TQS, wir sind ein Marktforschungsinstitut und Beratungsinstitut, ich kann natürlich messen, wie viel Geld investiere ich letztendlich. Das ist zwar nett, wenn dann auch immer wieder die Kreativen, die Agenturen kommen und sagen, also wir haben jetzt hier einen Bruttonutzen, eine Reichweite und sonstige KPIs ausgegeben in eurer Kampagne. Ja, das ist einmal ausgegeben. Ja. Wichtig ist, dass ich jetzt gleichzeitig sage, naja, was wirkt jetzt eigentlich in dem Zusammenhang in der Marke? Ist es der Bekanntheitsgrad? Bin ich top of mind? Bin ich in den spontanen Erinnerungen? Habe ich es überhaupt geschafft, schon im Kopf mich einzunisten, im wahrsten Sinne des Wortes? Hoffentlich positiv. Ja? Also es gibt natürlich auch solche, die sind bekannt, aber leider nicht für ein positives Image oder durch Skandale nicht günstig. Aber für was steht diese Bekanntheit? Idealerweise verändert das im kommerziellen Bereich das Kaufverhalten, die Kaufbereitschaft. Gerade im öffentlichen Bereich ist es natürlich so, dass es weniger um den Kauf geht, sondern Nutzung. Wie wir heute im ersten Session gesehen haben, wenn ich Mobilität verstehe als weniger Nutzung des privaten Autos, das muss man hinkriegen. Ja? Als Linzer, es ist halt ganz, ganz schwierig, nicht nur über die Donau zu kommen, sondern ins Mühlviertel zu kommen, ja? Weil sozusagen der nächste Meter, wenn ich nicht unmittelbar zentral wohne, so wie in Wien, ist halt der teuerste und der schwierigste und dauert am längsten. Aber diese Verhaltensänderung, Einstellungsänderung und natürlich kann ich dann letztendlich sagen, wir haben einen wirtschaftlichen Erfolg. Ist jetzt, wie gesagt, in Monopolen oder ist jetzt in der Stadt nicht zwingend immer das Erste, aber es ist natürlich eine spannende Sache, das durchzudeklinieren. Und es ist dann auch sichtbar, dass Nachhaltigkeit auch als Thema, das Thema Nachhaltigkeit kein Gegensatz sein muss und ich es durchargumentieren kann. Nachhaltigkeit, und da switche ich jetzt einmal ein bisschen ins Thema, kann ich natürlich als Teil einer Kampagne sehen. Also da meine ich jetzt nicht Markenführung, die nachhaltig ist, sondern kann ich das Thema Nachhaltigkeit in der Kampagne führen. Ich habe mir eins jetzt herausgesucht, weil es die Stadt betrifft, weil es vielleicht zum Thema passt. Aber das ist ja genau das Thema bei den Monopolisten, hier bewusst zu machen, wo können wir als Bewohnerinnen und Bewohner, als Wienerinnen und Wiener einfach mitwirken, dass wir diese Ziele der Stadt erreichen, für uns selbst, aber natürlich auch für die Gemeinschaft. und das auf eine charmante Art und Weise in einer Kampagne. Und muss ich einen kleinen Schlenker losmachen. Ich finde es total spannend, die Stadt Wien hat ja eigentlich auch da einen Markenprozess gemacht und wollte Marken vereinheitlichen. Ja? Es gibt Wiener Wohnen, es gibt die 48er, die da ein bisschen außen vor geblieben sind. Aus meiner Meinung gar nicht so schlecht, weil die haben schon eine sehr starke Markenidentität. Ich frage mich, was wäre, wenn hier nur Stadt Wien drüber steht, ja? Und nicht diese starke Markenbindung und Sichtbarkeit und auch das, was alles schon gelernt ist, mitschwingt bei den 48. Also es ist sicher nicht leicht, hier auch in so großen Einheiten, in so komplexen Einheiten wie der Stadt das zu führen. Vielleicht für die Diskussion, aber ich glaube, Sie brauchen meine Weisheit nicht. Wir haben tolle Expertinnen und Experten da. Was sehe ich als Herausforderungen zu dem Stichwort? Ich glaube, wir haben während der Covid-Krise und die ist aber nahtlos jetzt in eine Wirtschaft, in eine Energiekrise übergegangen. Ich glaube, wir haben erlebt, wie stark Rahmenbedingungen gesellschaftliche Entwicklungen beeinträchtigen. Einerseits ist es jetzt gut, glaube ich, wenn man sich jetzt gewisse Werte anschaut. Auf der anderen Seite sind halt solche Dinge wie Nachhaltigkeit, Ökologisierung, auch die Biowelle ein bisschen unter die Räder gekommen. Also wir haben während der letzten Jahre fast quartalsweise hier Österreich getrackt in einer repräsentativen Studie. Wir sind als Österreich sehr konservativ geworden, Gesundheit, Sicherheit, Familie, Freiheit. Wir kennen das ganze Thema mit Lockdown und Nicht-Lockdown und wir wehren uns gegen die Impfung oder wir sind für die Impfung. Es hat einfach Themen zugedeckt, die sonst auch wichtig wären. Das Nachhaltigkeitsthema war so ein Thema. Der Bernhard Giel hat gesagt, ihr wart gerade in den Startlöchern eigentlich. Das war so fast der blödeste Zeitpunkt. Man sucht es eh nicht aus. Aber da jetzt zu starten mit so einem Thema wie Bauernladen und dann diskutieren alle Leute nur über Gesundheit, über Sicherheit und Impfen, Nicht-Impfen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Also das eine ist sicher, wenn man Nachhaltigkeit jetzt als Wert sieht, wir müssen aufpassen, dass der jetzt nicht so lange mit anderen Themen überlagert wird, dass einfach Firmen aufgeben, dass gewisse Themen, die wir schon hatten, unter die Räder kommen. Ganz aktuell aus einer Studie, man muss sich überlegen, wir haben heute von ungefähr 27% kommen, 50% der Österreicherinnen sagen uns auf die Frage, ich habe nach den Krisen gleich viel mehr oder weniger finanzielles Einkommen verfügbar, sagen 50%, ich habe weniger oder deutlich weniger. Das heißt, die Leute haben echt eine Frage in ihrem täglichen Leben, kann ich, will ich mir das leisten? Und das fängt jetzt auch an, sich immer wieder auszuwirken, zu sagen, gebe ich jetzt den Euro mehr für biologische Nahrungsmittel, ist es mir wert, nämlich kann ich es mir leisten, das auch auszugeben. Also eine, glaube ich, nicht leichte Situation, dass das nicht unter die Räder kommt. Das Zweite ist, und wir haben es in der Diskussion gesehen, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der sehr sperrig ist, der aber eine Vielfalt transportiert. Ich habe hier die SDGs einmal hergenommen, die 17 Teilziele der EU. Wir haben auch schon gehört, Frau Hörmer hat es auch gesagt, soziales, wirtschaftliches, ökologisches Gleichgewicht. Österreich denkt immer noch sehr stark an die Ökologie, also wenn es darum geht, Rohstoffe zu verbrauchen, Verpackung, Müll zu vermeiden. Ja. Da gibt es schon noch andere Dinge, ganz wesentlich, gerade im Bereich soziale Nachhaltigkeit, wie arbeiten wir, wie gehen wir miteinander um. Ja. Also da ist es sicher die Frage, sich nur über Nachhaltigkeit als Überbegriff zu positionieren, ist zu wenig. Ich glaube, es ist da ein Thema der Werbung, der Kommunikation, einfach das zu übersetzen, sodass der Letzte, Klammer, der Konsument, weiß, what's in for me, also was heißt für mich Nachhaltigkeit, was bringt es mir, wo kann ich beitragen, haben wir heute viele Beispiele aus der Mobilität, aus der Energie gehört. Also ich glaube, da muss man aufpassen, dass man sich nicht nur in einem allgemeinen Nachhaltigkeitsargument befindet, sondern tatsächlich das durchargumentiert. Aber eben auch Hinweis wieder Greenwashing, dass man authentisch bleibt, dass man glaubwürdig bleibt und dass es funktioniert. Und das Dritte, ich habe mir den Sommer genommen, habe Paul Polman gelesen, das Thema ist eines, wo vielfach immer noch die Konkurrenz besteht in Richtung Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kostet, kann man sich da nicht die Kosten ersparen, was bringt es wirklich? Ich glaube, dass wir da schon viel, viel weiter werden, wenn wir sagen, ja, es geht gar nicht mehr ohne diese Nachhaltigkeitsüberlegung, weil es an die existenziellen Fragen des Unternehmens geht. Ja? Also ein bisschen so auch von der Philosophie her, sich bewusst wie bei Windhager gegen Technologien zu entscheiden, nämlich nicht, weil sie wirtschaftlich vielleicht sogar günstiger wären, aber in Zukunft und über die Jahre gesehen dieser Zug zur Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich Sinn macht. Auch jetzt bei uns im Sinne von Erderwärmung, Klimaveränderungen, natürlich kostet das Geld in Photovoltaik und sowas zu investieren, aber die Frage ist, ob es all along aus einem privaten oder wirtschaftlichen Interesse nicht ein Entweder-Oder, sondern einfach ein Miteinander in dieselbe Richtung ist, nachhaltiges Investieren und gleichzeitig wirtschaftlich besser darstellen. Haben wir dann auch bei der ÖBB und anderen. Also ich glaube, kein Unternehmen nimmt das jetzt nur mehr als Gag, sondern ist da schon sehr, sehr viel weiter, das auch als langfristige Unternehmens-, aber auch Überlebensstrategie zu sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es 15 Minuten waren. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber danke, dass Sie mir jetzt ein bisschen gelauscht haben. Ich finde es noch viel spannender, wenn Sie uns jetzt oder der Gruppe lauschen, die der Ralf hier versammelt hat, wo wir jetzt ein Podium haben, das sich auch zu dem Thema ein bisschen austauscht. Von mir mal ein herzliches Dankeschön, noch einen schönen Nachmittag.
Ja, danke Dieter Scharitzer. Da haben wir am Punkt gebracht, glaube ich, eine tolle Einführung bekommen. Und ich darf jetzt zu mir bitten, neben dir, lieber Dieter, du kannst vielleicht gleich noch hier bleiben. Ja, ich freue mich, dass wir heute Karin Seibald-Ciak bei uns haben, die Geschäftsführerin der ÖBB Werbung. Bitte. Beatrice Cox-Riesenfelder von der IAA, international wichtig, auch das international zu beleuchten, aber auch gleichzeitig ist sie Medienberaterin unter anderem. Ja, dann haben wir Eva Mandl, Geschäftsführerin Himmelhoch und auch als Wirtschaftskammer Teil heute hier bei uns. Und last but not least Karl Reuer, Geschäftsführer Stoff Agency. Willkommen! Ja, wir haben heute schon jetzt viel gehört und wie man Marken in etwa auch führen kann. Wir haben es an dem Beispiel Pepsi-Cola gesehen, wir haben es gesehen an der Coca-Cola-Geschichte, wie die vonstatten geht. Ich kann mich noch erinnern, Siemens war ein Riesenthema, als ich Siemens Weltwerbeleiter war. Und wir versucht haben, einmal die Marke zu verändern. Das war ein ganz, ganz großer Aufschrei damals. Und wir haben versucht, das mit Vorsicht zu machen. Und das ist damals schon gelungen. Petrol war dann plötzlich die neue Farbe statt das dunkle Schwarz. Was wir heute ein bisschen machen wollen, sind zwei Teile. Der eine Teil ist, wie schaut das aus? Wie bringen wir in die Markenführung eine Nachhaltigkeit hinein? Und zwar nachhaltig meine ich jetzt im Sinne von Grün, gibt es Green Awards, wir werden es dann noch hören und so weiter, wo man viel machen kann. Und dann, der Dieter Scharitzer hat schon angesprochen, der zweite Teil ist, ja, nachhaltig heißt ja auch, wie schaffen wir es über Jahre eine kontinuierliche Markenführung zu schaffen. Und das ist ja nicht immer ganz leicht. Wir haben gesehen, die Gelder gehen da in großem Maße hinein. Und nicht immer muss das effizient sein und gleichzeitig wird dabei auch die Marke entsprechend aufgeladen. Ich möchte vielleicht mit Karin Seibald-Ciak anfangen. Nachhaltigkeit per se in der Marke, ja, sprich, wir können Nachhaltigkeit in Unternehmen positiv aufladen. ÖBB ist ja da ein tolles Beispiel, weil es ja letztendlich auch das Produkt ist, das hier auf- und abfahrt und uns Nachhaltigkeit letztendlich bietet, sehr erfolgreich bietet, nicht immer ganz leicht, wie wir wissen, weil es kommen immer mehr Menschen, die mit euch fahren und das ist dann auch eine Herausforderung. Da kann ich auch reden? Gut, dann ist das super. Danke. Jetzt die Frage, ja, wie geht das bei euch? Sprich, wie können wir mit nachhaltigen Unternehmen die Marke positiv aufladen? Das ist auch gleich meine erste Frage.
Ja, danke für die Einladung und so wie du es schon richtig gesagt hast, ist es bei der ÖBB jetzt nicht sehr schwer. Das ist quasi in unserer DNA, was unsere Kommunikation und und unseren Auftritt natürlich auch immer sehr glaubwürdig erscheinen lässt, und das ist er auch. Auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn du schon so mit Vorschusslorbeeren im Markt bist, auch immer die Argusaugen darauf gerichtet, dass hier auch nichts schief läuft. Ja? Also deswegen ist bei uns die Attention von innen auch sehr, sehr hoch, um quasi das letzte Quintchen, was wir vielleicht noch nicht so nachhaltig wie in unseren Bestrebungen erfüllen, auch letztendlich positiv in Richtung Nachhaltigkeit umsetzen. Aber was ja zu Nachhaltigkeit noch dazugehört, das ist jetzt das ein oder andere Mal vorgekommen, ist ja nicht nur grün, sondern da geht es auch um soziale Aspekte. Und wir haben auch eine Diversity Charter, die bis 2026 jetzt mal aufgesetzt ist und wo wir uns ganz, ganz viele Themen wie auch, was gehört leider immer noch dazu, einen gewissen Frauenanteil in unserem Unternehmen. Wir sind halt ein sehr männlich getriebenes oder halt historisch gewachsenes, weil es gibt halt viele Berufe, die können wir Frauen schon aus körperlicher Sicht nicht erledigen. Aber das ist nur mal ein kleiner Teil. Ja? Und wir stehen jetzt bei knapp 15% Frauenanteil in der ÖBB. Wir haben jetzt 42.000 Leute, kann man sich ausrechnen, wie viele das sind. Die sind natürlich weniger draußen. Aber das wollte ich nur damit sagen, das gehört auch dazu. Also für mich ist oder für uns ist der ökologische Aspekt der eine. Der wirtschaftliche Aspekt gehört natürlich auch dazu, aber diese soziale Komponente sehen wir auch bei dem Green Marketing Award, den wir jetzt ausrichten, die ist noch nicht so angekommen.
Ja, heute bin ich ein bisschen stolz, weil drei Damen haben wir hier am Podium. Das gelingt uns nicht immer, muss ich ganz offen sagen. Und letztens ist uns die Ulrike Hohemer, weil sie die Stimme verlassen hat, dafür ist sie heute eingesprungen, weil wir ursprünglich die Braun-Jon-Marketingleiterin hier haben wollten, aber die hat heute leider einen anderen wichtigen Termin beim Vorstand, der gerade neu gekommen ist, ein Holländer, den muss man schon ein bisschen betreuen. Das macht Sinn. Da war die plötzlich weg und dann gab es ein Foto und ja, und dann waren wir fünf Mandeln dort. Das hat unheimlich gut funktioniert und alle haben gesagt, super, bei denen geht es nicht sehr weiblich zu. Ich musste das dann korrigieren in den Social Medien, aber ich habe es versucht zu erklären. Ja, umso mehr freut es mich heute, dass wir eben hier stark weiblich unterwegs sind, was ja in der Kommunikation ja doch eher was Selbstverständliches ist, muss ich sagen. Auch in Führungspositionen gibt es doch die eine oder andere, die hier vorne weg ist, und das ist schön so und das ist gut so. Beatrice, Bea eigentlich, Cox Riesenfelder. Ich freue mich, dass du heute da bist, weil du auch ein bisschen den internationalen Touch noch hinzufügen kannst, der uns vielleicht manchmal in unserem kleinen Österreich, in diesen neuen Bundesländern, jedes Bundesland weiß, wie es geht, und jeder Bezirk weiß auch dann noch, wie es geht. Und in Wirklichkeit sind wir nur 9 Millionen Menschen, ein kleineres Bruttonationalprodukt als Bayern. Gelingt uns nicht immer ganz, diesen Overflow zu bekommen im Blick. Aber wir versuchen es immer wieder. Ja, wie könntest du aus deiner Sicht dieses Thema Nachhaltigkeit, du hast auch von einer Studie kurz gesprochen, darstellen?
Also vielleicht ganz kurz, welche Rolle ich heute mit der IAA habe, und für alle, die sie nicht kennen, das ist eine wirklich globale Organisation, alle Kontinente vertreten, die lokale Chapters haben, wie das genannt wird, und die nämlich drei Einheiten vereinen. Das sind die Marken, Unternehmen, also auch Werbetreibende, das sind die Werbeagenturen, die sich also mit der Markenbildung beschäftigen, und die Medien. Also egal, aus welcher Branche man kommt, diese drei Kategorien können sich in der IAA vereinigen, und je nach Land und je nach Kontinent oder gibt es eben unterschiedliche Themen. Und ich darf Europa sozusagen irgendwie vertreten und kümmere mich halt um diesen Blick. Und wir haben unlängst auch ein Board-Meeting gehabt in New York, und wieder die Themen, die die IAA die nächsten 2 Jahre wieder vorantreiben soll, aber auf globaler Ebene, und die orientieren sich an den ESG, wir arbeiten auch mit den UN zusammen, also an den ESG-Themen, SDG-Themen, und dann soll sich jeder raussuchen, was für seine Region am wichtigsten ist, weil Nachhaltigkeit ist eben nicht nur Klima, wie das oft so verstanden wird, sondern ganz stark, wie du jetzt auch gesagt hast, das Thema soziale Verantwortung, Diversität, ein Riesenthema. Vielleicht schon positiv ist es immer, wenn es kein Thema mehr ist in einem Land, und schlimm ist es, wenn es echt wieder in die Köpfe gebracht werden muss. Und daher ist das doch auch pro Land immer sehr unterschiedlich, was Marken eigentlich für einen Aufwand betreiben und wie sie ihre Marke aufladen. Und das Klimathema ist nicht immer das Einzige. Bei uns ist das, wir haben es heute gehört, immer so das Große. Aber bei vielen anderen ist es vor allem soziale Fairness, Arbeitsbedingungen. Wir haben es gehört, Fast Fashion, die müssen sich etwas ganz anderes machen. Und zum Beispiel Kosmetikkonzern wie L'Oréal, der braucht sich um Employer Branding heutzutage keine Sorgen machen, da will irgendwie, wollen immer ganz viele hin. Die gehen wieder auf Technik und die gehen ganz stark auf Diversität und zum Beispiel Technologien für körperlich eingeschränkte Personen, dass sie sich kämmen können, wenn du keine Hand hast, oder Schminken oder Lippenstift. Und das sind Themen, damit erreichst du natürlich ganz viele, die sich sonst mit den Themen nicht beschäftigen. Das wiederum zahlt unfassbar in die Marke ein. Und wenn man heutzutage L'Oréal folgt, auf whatever, LinkedIn und so weiter, geht es gar nicht mehr nur um die Werbung darum oder die Markenbildung, weil L'Oréal hat die Marke eh aufgefüllt, sondern ganz viel um diese Themen der Nachhaltigkeit. Und da ist die Ökologie ein Punkt davon. Da gibt es noch viele Themen und auch eine ganz interessante Studie, die die IAA mal initiiert hat. Das ist ganz was anderes und würde mich sehr interessieren, was Sie als Professor auch davon halten, weil da kommen ganz komische Sachen raus.
Okay. Jetzt kommen wir zur Agentur, Karl Reuer. Wir haben da hier ja die Möglichkeit, online und viele andere Bereiche uns anzusehen, aber jetzt auch in dieser Markenbildung und in dieser Nachhaltigkeit. Wie sehen Sie das in dem Zusammenhang mit einer Agentur, mit einer Werbeagentur, mit einer jungen Werbeagentur?
Also ich sehe das Thema Nachhaltigkeit aus Werbersicht halt eh so ähnlich, wie wir jetzt schon alle besprochen haben. Es ist ein riesengroßes Feld und es ist jetzt einfach zu wenig, wenn man jetzt dann einfach dieses Hausgrün anstreicht und dann irgendwie schaut, dass man da jetzt ein paar Bäume pflanzt und dann ein paar Plastikkugelschreiber gegen Holz ersetzt, sondern man muss dann in diese DNA eintauchen und in dieser DNA halt schauen, wie kann ich für mein Unternehmen selbst diese Nachhaltigkeit so umsetzen, dass das authentisch und relevant ist. Und bei der ÖBB ist es natürlich so ein Beispiel, wo das sehr, sehr auf der Hand liegt, aber es gibt da Marken, wo das jetzt wahrscheinlich nicht so augenscheinlich ist, aber auch dort gibt es halt auf diesem riesengroßen Spielfeld der Nachhaltigkeit überall Ansätze, die man finden muss, wo man kreativ werden kann, um das dann auch hinten raus in der Werbung für sich zu verwerten.
Ja, Eva Mandl, eine der größten PR-Agenturen, aber auch Event und macht sehr verschiedene Dinge. Bist heute auch Vertreterin der Wirtschaftskammer Wien da, was diesen werblichen Bereich anlangt. Ja, wie siehst du, auf die PR kommen wir dann noch mit der Markenführung, weil das ist auch eine recht spannende Geschichte, dieser Kommunikationsmix, wie wir da noch was dazu machen können. Wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit?
Also Nachhaltigkeit ist eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Wenn ich denke, vor 10 Jahren hat ein Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal, wenn sie nachhaltig waren. Das war was Besonderes. Heute fragt man nicht danach, sondern heute ist das einfach selbstverständlich. Also jemand nicht nachhaltig sein kann man gar nicht. Vielleicht bringe ich ein Beispiel von mir persönlich, auch weil ich jetzt quasi als Unternehmensvertreterin da bin. Wenn sich vor 10 Jahren jemand bei mir beworben hat an Mitarbeitern und dann entscheidet man sich für einen Mitarbeiter und dann kommt es zu den Gehaltsverhandlungen und am Schluss gibt es dann noch sozusagen, was kann ich zusätzlich noch rausholen seitens des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Früher haben sie mich gefragt, okay, ein Auto, ja, ein Firmenauto. Heute fragt man nach dem Fahrrad, also einfach nach ganz anderen Dingen. Wie Nachhaltigkeit ist das Unternehmen? Und ich kann auch nicht blöffen. Also es bleibt uns als Unternehmen einfach nichts über. Wir müssen nachhaltig sein, wenn wir weiter überleben wollen Und gleichzeitig ist es eine Mega-Chance für uns, ja. Gerade in unserer Branche, weil hier bin ich jetzt als Vertreterin für die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien und wir haben allein über 12.000 Mitglieder. Und das sind alles Unternehmer und Unternehmerinnen und es geht immer um die Kommunikation, ganz egal, ob es um Werbung, um Events oder um die PR geht. Es geht immer, wir müssen das kommunizieren und transportieren zu jeder Dialoggruppe hin.
Ja, du hast ja schon viel vorgegeben, aber vielleicht kannst du zu der Runde auch noch ein bisschen was dazu sagen.
Ich darf auch so was dazu sagen, ich habe vieles dazu zu sagen.
Ich weiß.
Ich finde es nur, glaube ich, spannend, dieses Spannungsfeld, wie es tut es eh schon jeder und so wie es die Karin gesagt hat, wir haben vor 2 Jahren den Green Marketing Award ins Leben gerufen, wo wir bewusster machen wollten, was ist Greenwashing und wo fängt eigentlich ein ehrlicheres Marketing an. Und da sehen wir nicht so, dass es also überall gegessen ist und dass es wie selbstverständlich ist. Wir sehen es nicht nur in der, also dass sich viele Unternehmen nicht trauen, dort auf eine Bühne zu gehen. Ich meine, manche machen das sehr selbstbewusst, weil sie gute Projekte haben. Viele, die wir uns vielleicht vorstellen würden, trauen sich nicht, weil sie dann selbst sagen, naja, weiß ich nicht, aber laut darüber reden würde ich noch nicht. Und was Sie auch gesagt haben, wir haben kaum Projekte jenseits dieser Thema Ökologie und Klima. Also wir gehen unter in Bewerbungen, wie kann ich Verpackung, Rezyklierfähigkeit, Too Good To Go war einer unserer Sieger, alles tolle Konzepte. Aber in anderen Dingen lassen wir völlig aus. Jetzt glaube ich auch nicht, dass es da nichts gibt, aber man sieht doch, da ist noch ein ordentlicher Weg zu tun, wenn wir da auch ein bisschen Breite gewinnen wollen. Die Ansage ist selbstverständlich, ich glaube ja, also man hat verstanden, das geht nicht einfach wieder weg, aber ich sehe da schon noch Room for Improvement, also da gibt es noch einiges an Luft, wo ich mich noch entsprechend verbreitern könnte. Zum Beispiel jetzt in einem Employer Branding Projekt im Handel das Thema, weil es auch hier das kurz ein Thema geworden ist, Karriere in Teilzeit. Ja. Also diese Dinge fangen auch ganz anderswo zu wirken an. Jetzt wird Teilzeit oft den Frauen zugeschrieben, ist es aber lang nicht mehr so, wenn man auch da wieder das Thema divers reinbringt. Also allein im Spannungsfeld Diversität und hier aufzuholen, zeigt sich auch bei Nachhaltigkeit noch eine Menge Handlungsbedarf. Und das sind eben wieder die Großen, die Gott sei Dank auch schon vorangehen. Die haben vielleicht das besonders schwer, weil sie auch in der Größe hier schwerfälliger sind. Aber ich glaube, da haben wir noch länger als diesen Workshop etwas zu tun, über Nachhaltigkeit zu reden und zu tun.
Keine Frage. Ja, Karin, vielleicht bei der ÖBB ist es ja, du hast gesagt, an sich relativ leicht und doch nicht, das dann auch kontinuierlich umzusetzen. Vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele sagen aus eurer Kommunikation, aus eurer Werbung, wie ihr versucht und das auch, glaube ich, man ist jetzt ja unheimlich stark auch da, präsent, meine ich jetzt, mit hoher Aufmerksamkeit, aber auch mit Themen, die nicht nur, dass ihr eine grüne Ministerin habt, die wird das wahrscheinlich auch besonders pushen, das kann ich jetzt nachvollziehen und das ist, passt aber auch zur ÖBB. Also es ist jetzt nicht etwas Fremdes, sondern es ist wirklich authentisch. Und die Frage ist jetzt hier, ja, wie setzt ihr das um? Mit welchen Beispielen vielleicht, wenn du das ein bisschen uns skizzieren könntest?
Ich hab jetzt gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie so, 2017 bin ich in den Konzern wieder zurückgekommen und da gab es immer die Farbe Grün in der Kommunikation. Damals mussten wir noch, oder haben wir gedacht, wir müssen unsere Kommunikation, die jetzt irgendwie einen besonderen nachhaltigen Schwerpunkt hat oder Inhalt hat, grün anfärben. Und dann gab es grüne Canvas. Also Canvas ist bei mir schon in meinem Kopf wie eingebrannt, das ist dieses Ölstricherl. Man kennt es aus der Kommunikation, früher haben wir es beschrieben, dann haben wir es eingefärbt in grün, in blau, in was auch immer. Und grün war eben die Farbe der Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir, also in unserer Kommunikation. Und jetzt haben wir heuer wieder eine große Ausschreibung durchgeführt und dabei auch wieder über unser CD nachgedacht. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, eigentlich, wir brauchen das Grün nimmer. Erstens einmal deckt es ja auch wieder nur einen Aspekt ab. Und wir können uns trauen und das weglassen. Ja, das war zuerst einmal ein großer Aufschrei. So, wir haben ja ein paar Kolleginnen, die wir im Konzern betreuen dürfen. Wir sind ja die Inhouse-Agentur und setzen diese Dinge ja in Zusammenarbeit mit der Konzernkommunikation und dem Brandmanagement um. Und dann war quasi, wie kennzeichnen wir denn das jetzt dann, wenn wir quasi über Nachhaltigkeit sprechen? Aber nach ein paar Gesprächen, glaube ich, war dann jedem klar, ja, na, also eigentlich passt es nicht mehr für uns und wir sind ja so breit in der Kommunikation, dass wir uns da auch gar nichts Gutes tun und das auch überhaupt nicht mehr so unterstreichen müssen. Und wir setzen inhaltlich, also wirklich alle Gesellschaften, also wir bestehen ja aus Personenverkehr und ÖBB-Infrastruktur und ÖBB-Holding, das sind so die größten Werber unseres Hauses, die haben alle ihre Schwerpunkte in Sachen Nachhaltigkeit und jeder für sich. Und das macht es letztendlich dann auch so breit und schon wieder ganz natürlich in unserer Kommunikation, dass wir eigentlich fast alles, was wir kommunizieren, in Sachen nachhaltiges Arbeiten oder nachhaltige Dienstleistung geht. Ob das jetzt Digitalisierung ist, werden viele, viele Arbeitsschritte digitalisiert, letztendlich auch natürlich, weil wir nicht genügend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden. Wir brauchen oder wir sind im Jahr auf der Suche nach rund 5000 Mitarbeitern, also kann man sich vorstellen, was das bedeutet für ein Unternehmen, wie uns, vor allem auch in den Regionen natürlich. Und da ist Nachhaltigkeit ganz, ganz wesentlich. Also so wie bei dir, Eva, die Leute kommen zu uns, ich meine, die wissen, wir haben da einen sehr guten Wettbewerbsvorteil, weil man eben weiß, ÖBB, da mache ich was Sinnvolles. Ja, es wurscht jetzt was, aber da habe ich das Gefühl, ich kann hier nachhaltig was der Gesellschaft zurückgeben und ich mache was für meine Zukunft, Zukunft meiner Kinder, Oma, Mutter, was auch immer. Also die Jungen sind da schon sehr ÖBB-friendly und ich bin 2006 das erste Mal bei der ÖBB angedockt und da bin ich aus einem Automobilkonzern raus. Ja, ich bin nicht ganz so grün gewesen.
Das wird ja jetzt wieder grüner.
Also. Genau, deswegen bin ich dort auch geblieben, wo ich jetzt bin. Und da war das schon noch ein ganz anderes Denken, sowohl von den Mitarbeitern, aber auch Bewerbern. Damals hat man ja gar nicht so gesucht, haben wir eh genug gehabt. Aber das ist natürlich, jetzt hat sich die Gesellschaft geändert, das Umfeld hat sich geändert. Und wenn du da nicht mittust, auch in deiner Kommunikation, ich glaube, dann ist die Wirtschaftlichkeit auch bald dahin. Und wie gesagt, für uns arbeitet halt jetzt auch die gesellschaftliche Entwicklung und das Image des öffentlichen Verkehrs, das bei den Jungen halt ganz anders ist als wie in meiner Jugend.
Ja, starke Veränderungen, das merken wir auch bei unserer letzten Veranstaltung der V-Mobility am Rathausplatz bei den Wiener Elektrotagen. Da hat man wirklich gespürt, da ändert sich was, da tut sich was hin zur Elektromobilität, auch wenn sie noch nicht überall umsetzbar ist, aber man ist auf einem Weg, der eben neu beschritten wird. Vor 10, 11 Jahren, als wir damit begonnen haben, da war noch gar nichts. Da haben wir in Alpbach ein Elektroauto, einen BMW i3, glaube ich, hieß der damals, das war so ein kleines Auto. Und dann sind wir eine kleine Runde gefahren in Alpbach und es war eigentlich recht lustig und schön, aber ich glaube, der viel mehr als 200 Kilometer geht das Ding nicht, eher 150. Aber immerhin, es war ein Beginn, also eine große Veränderung, Change. Und in die Richtung jetzt international gesprochen, Beatrice Cox-Riefenfeller, wie kannst du beobachten, sind da die Veränderungen jetzt in dieser Kontinuität, Markenbildung, Investment, Kontinuität, haben wir gesagt, Erinnerungen. Das bleibt ja für die Marke ganz, ganz entscheidend, wenn man das international beachtet und betrachtet. Wie siehst du das?
Nachdem ich das natürlich nicht sehen kann und auch die IAA hat die IAA gemeinsam mit Brand Finance, das ist eine auch international tätige Marken-Research und alles mögliche Research-Firma, die auch hier Marken, den Wert der Marke und so weiter beurteilt, aber die haben eine Studie gemacht und das ist echt der Knaller, weil die ein Resultat auch hervorruft und da fragt man sich dann eben, was, also du musst wirklich offensichtlich als Unternehmen gar nicht so alles machen, um in der Wahrnehmung der Konsumenten als nachhaltig dazustehen, vielleicht auf globaler Ebene oder es ist eher so amerikanisch lastig, also es kommt aus Amerika, diese Studie wurde wahrscheinlich mit sehr vielen Amerikanern oder Asiaten vielleicht auch noch dazu gemacht. Und da ging es darum, wie, also den Sustainability Perception Index zu finden. Das heißt, ist eine Firma in der Wahrnehmung der Konsumenten und nichts anderes, nicht wie sie sich selbst beurteilt oder wie es professionell beurteilt wird, sondern einfach ist, da gibt es halt verschiedene Fragen, die gestellt worden sind und mit komplexen Methoden, die Sie vielleicht sich anschauen und dann sagen, das ist, kann man auch anders machen, aber komplexen Methoden dann einen Index gefunden haben. Und zum Beispiel, das ist der Knaller, ist Amazon hier in der Wahrnehmung, gibt nicht am besten, kommt nicht am besten vor, sondern der Wert oder der Value for Money, den Amazon aus der Wahrnehmung hat, in dem Thema nicht nur Klima, sondern auch alles andere wurde abgefragt, also soziale Fairness und so weiter, so ein paar Themen, als erstes angenommen. Also die haben sozusagen für alles, was sie in der Wahrnehmung haben, haben sie den höchsten Value for Money. Jetzt fragt man sich, haben sie aber das wirklich alles getan? Also ist Amazon eins der topführenden Unternehmen in dem Bereich, nämlich sowohl Arbeitsbedingungen als auch Klimaabdruck und so weiter? Nein, ist wurscht. Die Konsumenten, jetzt sagt man noch einmal in Amerika, wir haben vor einer Pause geredet, in Österreich war es sicher anders, nehmen das so weiter. Die zweite Marke ist Tesla. Die dritte Marke, und da geht es halt weiter, Apple und so weiter. Auch hier, warum Apple? Also das ist jetzt vielleicht nicht gerade das, was man... Aber die Konsumenten finden in diesen, also mit diesen Fragen wurde das so beantwortet. Und dann sind aber auch wieder Firmen dabei wie Yves Rocher und Natura, viel Kosmetikkonzerne, die wahrscheinlich auch sehr viel machen. Und das steht wiederum ein bisschen im Gegensatz dazu und das hat mit, da kommen ein bisschen, ist das Greenwashing oder wirkt das nicht doch auch, weil offensichtlich die Konsumenten laut diesem Index haben da einfach, sind leichter zu überzeugen. Und das zum Schluss noch dazu, allerdings was nicht geht ist, wenn sie, also 62% haben auch gesagt, wenn sie von einer Firma dann nicht überzeugt sind, also wenn sie einmal draufkommen oder enttäuscht worden sind, dann ist auch aus. Also dann ist wirklich komplett eine Kehrtwende. Insofern kann man natürlich Greenwashing auch nicht sehr lange betreiben wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen des Unternehmens spielt eine ganz große Rolle. Und Mitarbeiter, deswegen auch du, Dieter, machst ja viele Employer-Branding-Kampagnen. Es ist eben entscheidend, was macht eine Firma und ist es auch glaubwürdig? Und, oder ist es eben nur, wie wir heute schon kurz angerissen haben, ein Greenwashing? Früher haben wir beim Verbund, darf ich jetzt sagen, einen normalen Bericht gemacht, einen Nachhaltigkeitsbericht. Das war unsere grün blinkendes, ich glaube heute und dann mit der Wasserkraft und ähnliches mehr, ist da viel, viel mehr passiert. Karl Reuer, jetzt in Richtung der neuen Medien, sind keine neuen Medien mehr, weil sie sind inzwischen ja schon, wir sind ja mittendrin, denken wir an Social Media, denken wir an Online, mit dem arbeiten wir ja heute Tag und Nacht. Wir haben jetzt in diesen Tagen furchtbare Dinge erlebt mit Social Media, wo man weit übers Ziel schießt, indem man diese Art von Medien benutzt, um politische, grausliche Dinge sehen zu wollen oder zu müssen. Ja, wo geht da eigentlich die Reise hin in diesem Zusammenhang? Weil ich habe vor einigen Jahren gesagt, als wir bei News gebucht haben, damals noch im Fellnerreich, lieber Herr Fellner, wenn du da noch einmal so eine Story machst, wo die abgerissenen Füße drin sind, dann kann ich leider kein Inserat mehr daneben hinstellen, weil das passt zu uns nicht. Social Media können wir aber nicht entsprechend steuern, wie wir sehen. Ja, wo geht es da die Reise hin? Das ist ja dann schon sehr, sehr herausfordernd.
Ja, das ist, glaube ich, so eine ganz einfache Frage, wo die Reise mit Social Media hingeht. Ich habe gestern gerade mit einer Mitarbeiterin von uns gesprochen, die hat in der Früh gesagt, sie hat jetzt Instagram gelöscht, weil sie es irgendwie nicht mehr ausgehalten hat, einfach diesen ganzen Inhalt, der herkommt. Und ich glaube, bei den Medien sind wir gerade irgendwie alle zusammen in der Schwebe. Also da wird ja diskutiert, sollen wir die blaue Seite abschaffen, sollen wir da irgendwie drüber reden, die Zeitungen, während das sind die Zeit, ist Print tot. Glaube, dass teilweise sogar in die Richtung geht, aber halt gleichzeitig ist, führen wir das so in wieder mal in unserer österreichischen Bubble so einen Kampf gegeneinander und übersehen aber da gleichzeitig, wo man da eigentlich ansetzen sollte, weil da etwas da ist, Unreguliertes da ist, einfach mit dem Wahlen gewonnen werden, mit dem dann im Endeffekt mit Performance-Kampagnen da drinnen einfach richtig Stimmung gemacht wird, jetzt so auf TikTok, Instagram, Telegram etc. Und das, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, dass man dort diese Medien halt einfach reguliert, wo ich glaube, dass die schon reguliert werden sollten. Mhm. Dann ist die Frage beantwortet.
Ja, Eva, wir kommen jetzt ein bisschen auch in Richtung der Markenbildung. Denken wir an PR. Das ist im Mix ja durchaus, früher wäre das undenkbar, wenn ich so denke, vor 15 Jahren. Jahren hätte man hingeschaut und gesagt, ich kann durch PR Markenbildung machen. Da hat mich der Werber angeschaut und hat gesagt, es geht überhaupt nicht, weil das machen wir. Was ist PR? Was ist Pressearbeit? Was ist Medienarbeit in dem Zusammenhang? Aber es kommt ja darauf an, was haben wir da für Storys drin? Was lesen wir da? Und wie reflektieren wir dann darauf? Und so glaube ich schon, dass wir da auch Marken, zumindest Unternehmensmarken, aber wenn es irgendwo schief geht, kann das auch eine Produktmarke sein, über die wir Furchtbares lesen müssen, dass man dann schwer reparieren kann. Wie ist da die Situation?
Also vielleicht einmal, PR ist ja nicht nur Medienarbeit und es sind ja nicht nur die Journalisten quasi unsere Zielgruppen oder unsere Dialoggruppen, sondern das sind alle Influencer, alle Botschafter oder Multiplikatoren oder Opinion Leader, wie immer. Also wir suchen uns eine Person, das kann eben ein Journalist sein oder sonst jemanden, der stark in einer Community ist, der eine hohe Glaubwürdigkeit hat und was immer der berichtet und sagt, das ist im Grunde PR. Also es geht nicht nur um Medienarbeit, sondern es ist viel, viel größer. Ja, es geht hin bis in die Politik im Grunde. Ne? Also, und deshalb ist die PR da schon stark. Ja? Also die PR kann schon gerade, man sieht das ja immer wieder in der Krisenkommunikation, da kann schon viel passieren. Und ich möchte nochmal zum Dieter, ja, weil zu deinem Statement zuerst vielleicht auch noch kurz anschließen, weil man ist ja nicht nachhaltig oder man ist nicht nachhaltig. Weil ich habe mir gerade gedacht, sind wir als Agentur jetzt nachhaltig? Ja, nein. Ja, also da bin ich mir nicht so sicher, wir versuchen nachhaltig zu sein und Nachhaltigkeit ist ja immer ein Prozess. Also sozusagen, und ich denke, jedes Unternehmen und jeder, der versucht, eben nachhaltig zu agieren und diesen Prozess startet, ist schon nachhaltig. Das ist jetzt eine persönliche Meinung. Und man kann nicht davon ausgehen und sagen, ich schaue nur diejenigen an, die nachhaltig sind. Und wenn wir so denken, dann werden wir in solchen Krisensituationen, wenn jemand vielleicht mal nicht so nachhaltig agiert in einem Umfeld, ist es vielleicht nicht so schlimm. Weil in 80% ist er nachhaltig, nur in dem einen war das eben nicht so ideal. Und wenn das so der Fall ist, dann kann man auch mit Journalisten reden, mit Influencer reden, mit Politikern reden, dann bringen, zumindest in Österreich, also da bleiben wir jetzt wirklich in Österreich, dann bringen die das auch nicht gleich. Also wenn ich denke, was wir wissen von unseren Kunden und was Tag für Tag passiert, und ich denke mir immer, Gott, die nächste Krise, und wir können dann aber mit den Dialoggruppen reden und sagen, bitte wartet's ab, das war einfach nur eine einmalige Geschichte, die versuchen das wieder gut zu machen, dann funktioniert das auch. Also ich denke mir, PR ist halt was Langfristiges oder Kommunikation ist was Langfristiges und der Gedanke ist schon zu sagen, Nachhaltigkeit ist einfach ein Prozess und wenn ich nur ein kleines Stückchen nachhaltiger wäre als Unternehmen, haben wir schon viel erreicht. Also
wir haben dann vielleicht in dieser letzten Runde auch die Möglichkeit, das eine oder andere Statement auch von Ihnen, von euch zu erfahren. Also wenn jemand etwas dazu beitragen möchte, sehr, sehr gerne. Dieter, dich würde ich eigentlich fragen in dem Zusammenhang, was wir vorhin zu Social Media angeschnitten haben und gerade in dieser Tage eben so heikel rüberkommt über Instagram oder Facebook, Instagram oder auch Telegram. Wie schaut da die Markenführung in Zukunft aus? Weil ja das andere dann immer doch sehr negativ gesehen wird oder speziell in der Situation jetzt.
Ich würde es gerne jetzt mit der Eva, ihrem Statement verbinden. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr in Silos denken. Also ich wurscht, ob das jetzt Nachhaltigkeit was anderes ist. Es gibt von Google, man mag Google mögen oder nicht, einen Slogan, Winning the Moments That Matter. Ja, das so ein bisschen zeigt, wir sind heute in einem Käufermarkt und egal, was der Kunde will, egal, wann er sich entscheidet, egal, wo er anfragt, wir müssen performen. Ja. Und ich glaube, deswegen geht es auch nicht darum, ob ich eine Social-Media-Strategie habe, ob meine Unternehmenskommunikation gerade im Skandalfall ist, sondern ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, und das ist eben diese Authentizität, die ich fordern würde, muss erlebbar und spürbar sein, aber nicht, weil zufällig es gerade Kampagnenthema ist oder weil es halt zufällig gerade in einem Social-Media-Post aufschlägt oder weil wir einen Skandal haben und wir noch einmal froh sind, mit einem blauen Auge davon zu kommen, sondern ich glaube, dieses Thema Winning the Moments That Matter heißt, das ist eine irre Herausforderung an die Kommunikation im Allgemeinen des Unternehmens und nicht nur Social Media, aber natürlich auch, dass wir uns wirklich für so ein Thema fit machen. Ja? Und ich glaube, der Konsument ist ja heute der beste Fühler oder der beste Beweis. Der sagt uns ja nicht, also ja, das habe ich nicht gesehen, ich glaube, das ist jetzt einmal, was du in der Werbung sagst. Ja? Das ist so, wie wenn man früher hat man gesagt, du kannst ein schlechtes Produkt nicht durch Werbung gut machen. Ja? Also das glaubt man irgendwann einmal nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon die Botschaft, da geht es nicht um einzelne Instrumente in der Kommunikation, sondern wir müssen ganzheitlich Nachhaltigkeit glaubhaft vertreten. Nicht zu vergessen dann auch das Tun und Handeln, weil ich möchte es genauso haben, wenn ich mit dem in einem persönlichen Gespräch bin. Ich möchte es auch erleben und nicht nur in der Kommunikation hören. Und ich glaube, das ist das Thema, das uns über die Medien verbringt. Ob jetzt das manchmal steuerbar ist, ich meine, da tue ich mir jetzt schwer mit Social Media, kann man das jetzt steuern? Das ist so ein bisschen wie im Employer Branding oder wenn der Lokführer der Deutschen Bahn gerade twittert bei einem Unfall, wie ungeschickt sich seine Kollegen verhalten bei dem Unfall. Ja? Und das ist der eigene Lokführer, der sich da quasi jetzt ausschleimt in den Social Media. Ja, kann ich auch sagen, was mache ich jetzt? Ja? Verbiete ich Social Media? Verbiete ich private Accounts für Mitarbeiter? Hat der irgendwas nicht verstanden in unseren Social Media Guidelines? Ich sage mal, ich kann es eh nicht ändern, aber das Bewusstsein, dass wir dem einen Schritt näher kommen können, und Social Media ist halt ein bisschen schwerer steuerbar, aber es bleibt eine gemeinsame Anstrengung über alle Medienkategorien hinweg. Und deswegen, glaube ich, kann man da keine Antwort jetzt geben für eine einzelne Disziplin alleine. Wir müssen gemeinsam diese Winning the Moments That Matter, wir müssen gemeinsam diesen Eindruck beim Kunden gewinnen.
Ja, ich wollte noch auch dazu und überhaupt dieses Thema, also der Begriff der Nachhaltigkeit, und ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, ich habe auch eine TÜV-Akademie da besucht, weil ich wollte wirklich wissen, was ist das jetzt alles ganz genau und wie wird das aufgedröselt, weil damit wird permanent auch ein bisschen Schindluder getrieben oder fahrlässig umgegangen, wenn man sagt, ich bin nicht jetzt nach, was heißt das denn überhaupt? Und ich glaube, man muss das wirklich auch ganz konkret für sich beantworten können, weil ein Dienstleister, eine PR-Agentur, wo sollst du jetzt im Sinne des Klimaschutzes, der CO2-Fuß ist wahrscheinlich relativ gering im Vergleich zu einer Druckerei oder was auch immer. Und auf der anderen Seite kannst du aber nachhaltig sein, indem du, wir haben es gesehen, es hat uns ja allen sehr gut gefallen, Coca-Cola mit einem Brand und einer Story über tausende Jahre gefühlt gleich hast, während eine andere, aber Coca-Cola ist sicher kein klimafreundliches Produkt und Unternehmen. Trotzdem würde wahrscheinlich die auch bei so einer Studie, wie sie gemacht haben, vielleicht auch gewinnen, weil die Leute sagen, ja, das ist eine, ja, die Marke, die zahlt da ein, und dann bemühen sich Unternehmen wie die ÖBB, wobei ich glaube, ihr würdet da ganz oben auch im Ranking sein, dann bemühen sich andere und schaffen das nicht. Und weil sie jetzt auch da sitzen, es gibt natürlich auch Brands oder Namen, die aufgrund der Tradition oder die weitergetragen werden, und das zählt auch enorm zur Nachhaltigkeit. Also ich glaube, dass, weil Dunkel, Frau Dunkel ist da und jeder kennt den Herrn Dunkel, und da wird das weitergezogen und auch mit Kosmetik und Produkten. Und ich finde das einfach schön, weil das ist auch ein Beispiel für dieses, die Leute wollen auch immer mehr wieder zurück zur Tradition, oder Manner bemüht sich ja auch sehr stark mit Retro-Marketing. Ist ja auch wieder ein eigener Marketing-Zweig, in dem sich Leute spezialisieren, so wie die Martina in Green-Marketing. Ich glaube, das muss man unbedingt einkalkulieren in die ganze Diskussion Nachhaltigkeit. Dieses traditionelle Thema und nicht nur das Klimathema. Und da findest du für jede Firma irgendetwas, aber auch für jeden Einzelnen. Es muss nicht immer das Klima sein oder der CO2-Fußabdruck.
Ja, damit sind wir schon eigentlich in der, das war schon die Überleitung zur letzten Runde. Vielleicht bei der Eva auch noch. Eva Mandl ist ja eben auch, hat sie ja schon erwähnt, wir sind hier im Haus der Wirtschaftskammer Wien und wir pflegen eine gute und enge Kooperation. Und vielleicht kannst du dann noch ein paar Worte zu eurer Beratung in eurer Gruppe sagen, was ihr da alles tut. Aber jetzt in der Schlussrunde in Richtung Zukunft. Ja, wie kann das ausschauen? Wird es da große Veränderungen geben? Oder wird das so kontinuierlich weitergehen? Welche Themen können da noch eine besondere Bedeutung haben? Karin.
Also das Thema Nachhaltigkeit per se ist mittlerweile ein Hygienefaktor. Das heißt, es geht, so wie du richtig gesagt hast, Eva, nicht mehr ohne. Und also man kann es einfach nicht mehr liegen lassen als Unternehmen, auch wenn natürlich jetzt andere Themen unseren Alltag beherrschen. Aber ich denke, das ist schon auch immer wieder ein bisschen eine Ausrede gewesen, warum man halt jetzt gerade was nicht machen kann. Also unsere Dienstleistung bleibt und ist nachhaltig, so, Punkt. Und deswegen wird es jetzt nicht billiger oder teurer. Aber es werden sicherlich noch viele, viele Dinge auf uns zukommen, wo das Thema Nachhaltigkeit vielleicht wieder ein bisschen in den Hintergrund rutschen wird. Und deswegen denke ich, dass Kommunikation in jeder Hinsicht helfen kann, dieses Thema und dieses Bewusstsein vor allem zu schaffen, dass das kein Trend ist, sondern dass das einfach eine wichtige Notwendigkeit ist für uns, für unsere Kinder, für unseren Planeten. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube auch, dass jeder sich selber, das ist vielleicht ein bisschen eine Brandrede jetzt dafür, aber dass jeder auch etwas tun kann dafür. Und wir zum Beispiel, also jetzt nur so noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, sehen das schon auch beim Leistungseinkauf, den wir durchführen. Das heißt, wir müssen ja immer öffentlich ausschreiben, wir sind Sektorenauftraggeber etc. Früher hat man halt immer so auf den Bestbieter geachtet, ne? Oder halt das wirtschaftlich günstigste Angebot. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Also selbst unser Einkauf hat eine eigene Nachhaltigkeitsexpertentruppe zusammengestellt, die sich darum kümmert, quasi Nachhaltigkeitskriterien auch in die Ausschreibungsunterlagen reinzubringen, die dann auch bewertet werden, sodass das Ganze auch wirklich Impact hat. Ja, und ich denke, was ich damit sagen will, ist, jeder aus seiner Rolle heraus kann etwas tun, noch Zusätzliches tun, ohne dass jetzt gleich das Produkt teurer wird. Im Gegenteil, wir bringen ja dann auch viele dazu, die halt dieses Bewusstsein vielleicht noch nicht haben, einen Schritt weiter zu gehen, weil sie sonst einfach wirtschaftlich, da sind wir wieder bei der wirtschaftlichen Komponente, nicht mehr erfolgreich sein werden oder halt einfach nicht überleben. Weil so große Unternehmen wie wir sind natürlich, also wie die ÖBB und viele andere staatsnahe Unternehmen natürlich, sind gerade in Krisenzeiten ganz wichtig für die Wirtschaft.
Ja, Karl Reuer, aus der Sicht Ihrer Agentur, vielleicht auch noch ein paar Beispiele und wie kann es da in die Zukunft gehen? Weil Stoff Agency, was kann man sich eigentlich darunter genau vorstellen?
Ich glaube wirklich so, dass das Ultimative für nachhaltige Markenführung ist es, dass man mal zu Beginn seine Hausaufgaben macht und einmal diese Marke auf ein ganz starkes Fundament stellt. Das haben wir schon vorher besprochen. Wir haben da im Endeffekt jetzt in der Zusammenarbeit mit Red Bull, mit Netflix, mit Heineken, mit die Großen, da war es jetzt immer so, dass wir zu Beginn jedes Briefings einmal so dieses Markenhandbuch bekommen haben und das ist dann kein so ein Katalog mit 300 Seiten, sondern das sind 4 Seiten, wo drauf einmal die Marken-DNA, die Personality Traits, also was die Persönlichkeit hinter der Marke eigentlich mal transportiert wurde. Wenn man das hat, dann ist diese Marke schon mal extrem zukunftsfit, dann kann schon mal nicht mehr viel passieren, weil dann kann es dann plötzlich irgendwo mal ein neuer Social Media Channel aufpoppen, dann kann es dann wieder mal irgendein neuer Trend aufpoppen. Es ist egal, wir haben unsere ganz klaren unsere Markenwerte, wir haben unsere ganz klare Positionierung. Wir können dann auf alles Mögliche in einer Zeit, wo einfach alles Medien sind, jeder Junge, jedes Mädel, was herumläuft mit einem Handy, ist im Endeffekt sein eigenes Medium. Und überall können wir dann diese Medien nutzen und unsere Markenbotschaften transportieren. Und wo jetzt grundsätzlich der Weg, also wo wir uns jetzt gerade sehr stark darauf fokussieren und auch schauen, dass das jetzt, wo ich persönlich ja glaube, dass da ein riesengroßer Markt und Zukunft der Kommunikation hingeht, ist Branded Entertainment. Also das ist so das Thema, wo wir jetzt einfach gesehen haben, wir haben jetzt viel zu viele Informationen da draußen, man scrollt durch, es ist auch nur schlechte Nachrichten auf Instagram und auf TikTok und es ist irgendwie so viel und man sehnt sie irgendwie so nach Unterhaltung und dann freut man sich, wenn man mal unterhalten wird. Und das beste Beispiel, ich finde, was jetzt gerade unlängst extrem gut gemacht haben, wenn man so, was man sich unter diesem Branded Entertainment vorstellt, war Barbie. Die haben es dann einfach geschafft, dass die eigentlich ein extrem sexistisches Spielzeug innerhalb von 1,5 Stunden in ein feministisches Spielzeug verwandelt haben. Die haben nur über 1 Milliarde Euro damit verdient und die Leute sind freiwillig dorthin gegangen und haben sich das angeschaut. Und das ist jetzt schon mal so ein Paradebeispiel dafür, wo man sagt, so funktioniert meiner Meinung nach die Werbung der Zukunft.
Ja, schön, dass du es ansprichst. Das habe ich mir auch gedacht, wie das funktioniert und dass das dann auch noch in Geld umgemünzt wird, war mir eigentlich schon klar. Danke für dieses Beispiel. Bea, zum Schluss vielleicht auch noch etwas in Richtung Zukunft.
Ich fand das jetzt auch gut und ich komme ja auch aus dem Medienbereich und ich glaube auch, dass das in die Richtung geht und dass die Konsumenten sich so schnell ändern, dass der Fokus auch der Konsumenten ein anderer wird. Das heißt, es nützt dir und das fand ich das Beispiel auch von dir toll mit dem grünen Streifen und das dann, ja, jetzt ist das nicht mehr notwendig, dann weg damit, next. Aber bleibt man lieber bei dem Ursprünglichen. Also man muss auch aufpassen, dass man nicht jeden Trend der Nachhaltigkeitsthemen, die ja viele sind, folgt und gleich verarbeitet in seinen Auftritt und in seiner Werbelinie, weil der kann morgen auch schon wieder tot sein. Und dann glaube ich, geht es in die Unglaubwürdigkeit. Und das merken die Konsumenten dann schon. Und das mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
Mhm. Eva.
Ja, vielleicht auch wieder zwei Dinge. Das eins bei der Karin anzuschließen. Also ich glaube auch, oder ich bin überzeugt davon, dass man halt selber was tun muss. Also dass man selber etwas machen muss, vor allem als Unternehmer, als Unternehmerin und sich selber was überlegen muss. Ja. Und das Schöne an diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema ist, wie man auch bei den 17 SDG-Zielen sieht, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt nur ein Beispiel machen, weil wir da gerade das tun und machen. Wir sind ja Agentur und wir arbeiten ja im Grunde unseren Kunden zu. Und nachdem jetzt aber so oft Leute zu uns kommen, ob Mitarbeiter oder Dialoggruppen und sagen, na, was macht denn eigentlich Himmelhoch? Also was tun denn eigentlich wir? Ja, außer, dass ich dauernd sage, verwendet die Drucker nicht so viel, wir müssen da weniger verwenden und Energie und macht die Fenster zu und heizt. Abgesehen von diesen Dingen, ja, oder fahrt mit dem Fahrrad, haben wir uns jetzt zum Beispiel überlegt, wir machen jetzt so einen Charity Run. Also das heißt, da geht es nicht darum, dass wir jetzt Geld verdienen, sondern es geht einfach darum, dass wir sozusagen einen Run machen, der heißt Sternenhalle Run, und zwar wenn man jetzt das SDG Ziel 17 hernimmt, Kooperationen, zum Beispiel die ÖBB, ÖBB ist auch ein Kooperationspartner von uns, weil wir das in einer Halle von der ÖBB machen können. Und die Leute, das heißt Unternehmen, können da halt laufen für einen guten Zweck. Auf der einen Seite bringt es was für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind urstolz, dass wir das machen. Also ich bin gestiegen, unheimlich, in der Attraktivität. Für die Kunden, die sind daran interessiert, finden das sensationell und toll. Die Charity-Unternehmen, die kriegen etwas, dass man was macht. Und wir machen das halt einfach und wir sind halt jetzt Veranstalter. Also wir sind nicht nur eine Agentur, die zuarbeitet, sondern wir überlegen uns halt auch, werden halt zu Veranstaltern und Ähnliches, wie eigentlich unsere Kunden schon lange machen. Das ist schon eine Umdenke und gäbe es dieses Nachhaltigkeitsthema nicht und wäre das nicht so brisant, hätten wir das sicher nicht gemacht. Also das spielt da sicher auch eine Rolle. Und vielleicht noch zur Fachgruppe, weil wir hier halt als Fachgruppenvertreterin sind. Wir machen wirklich viele Veranstaltungen, also Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Jetzt zum Beispiel ist der Tag der Marktkommunikation parallel. Das Thema ist KI, auch ein Metathema. Aber jedes Thema, das wir anschneiden, bei jedem Thema spielt die Nachhaltigkeit eine Rolle. Also wir haben auch intern Leute, die sind definitiv für die Nachhaltigkeit zuständig. Wir haben sehr viele KMUs und sehr viele EPUs, also wir haben über 60% unserer Mitglieder sind EPUs, das sind viele. Und da kommt das Argument, dass der Dieter auch gesagt hat, Nachhaltigkeit kostet so viel. Das stimmt bedingt, aber es stimmt teilweise nicht. Weil wenn wir uns zusammenschließen und gemeinsam was machen, dann können wir uns das leisten. Und je mehr wir sind, wenn wir alle Caterer buchen, die Nachhaltigkeit des Essen bieten, die einfach weniger ist mehr, die das nicht so viel wegschmeißen, je mehr den buchen, umso günstiger wird dieser Caterer mit der Zeit werden. Und so ist es mit jedem Dienstleister und mit jedem Unternehmen. Und irgendwo müssen wir anfangen. Und wann, wenn nicht jetzt?
Da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz was dazu sagen, mit diesem Widerspruch, dass Geld und also Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Gegensätze sind, und das daran glaube ich nicht. Also das sind genau die Themen, wo zurück zum Ursprung halt dann aufs auf die Plastikdeckchen verzichtet wird, bis hin zu die Hotels, wenn wir von Falkensteiner Hotels oder ein paar Hotels, die wir betreuen, einfach davon reden. Früher wurde das Brot aufgeschnitten und auf den Tisch hingestellt und dann in der Früh wird dann ein Haufen Brot weggeschmissen. Jeder Gast freut sich darüber mittlerweile, wenn man den Gästen das erklärt und sagt, steht auf, da drüben ist das Brotbuffet und nehmt euch selbst das Brot, schneidet es euch runter. Man hat weniger Lebensmittelverschwendung und das hinterlässt ein gutes Gefühl, man hat sauber kommuniziert. Und sogar in der Werbung haben wir so ein Thema gemacht, wo man beispielsweise für ein Naturkosmetikprodukt, einen kleinen Imkerei, so Bienenpatenschaften verkauft haben. 1 Euro eine Biene, haben eine nette Website programmiert dazu, dann fliegt die Biene mit einem Namen herum. Also das ist so etwas, da haben wir jetzt eigentlich dann so eine Biene tatsächlich, also da haben wir dann tatsächlich eine kleine Imkerei nachhaltig unterstützt. Mhm. Für die Imkerei großartig, weil jemand hat einen Checkout-Prozess gemacht, hat um 1 Euro da was eingekauft, hat teure Leads eigentlich bekommen. Die Leute haben eine emotionale Verbindung zu diesem Produkt und werden dann natürlich, laut, das sehen wir jetzt aber im Newsletter, zu treuen Fans der Marke und kaufen brav ein. Jetzt, wo die großen Online-E-Commerce-Seiten wie Snox etc. alle sagen, man kann mit dem ersten Produkt gar kein Geld mehr verdienen, man muss 2-3 Mal einkaufen, bis du endlich einmal diese Ausgaben wieder drin sind, die was man im Performance-Marketing vorher bezahlt hat, geht halt dann schon in einer Win-Win-Win-Situation eigentlich, wenn man halt kreativ an die Dinge rangeht.
Na ganz kurz, das ist ein super Punkt auch, also einfach zu zeigen, was für Chancen man hat mit der Nachhaltigkeit. Vielleicht kann man das auch sein, dass das Ziel dann der Fachgruppe ist, einfach den Mitgliedern zu zeigen, was kann man denn eigentlich machen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man umsetzen.
Ja, von der Biene, ja fast schon beim Schweinchen von Jan natürlich, von der Martina Hörmer von damals. Hier verwendet man ja eben auch entsprechende Tierchen, die süß und lieb sind. Das geht beim Schweinchen ja ganz gut. Und trotzdem tun sie oft leid, wenn sie dann nicht mehr da sind. Das Schlusswort ist natürlich meistens beim Experten, so auch heute. Und ja, er weiß am meisten, er kennt das Ganze. Oh ja, das ist so, das kenne ich aus deiner Erfahrung, nicht nur aus deiner unternehmerischen, wo du tolle Sachen machst, sondern auch als Professor. Ja, lieber Dieter, vielleicht können wir ganz kurz noch ein Resümee schaffen.
Die Leiden des Schlussredners sind, man nimmt sich eine halbe Stunde was vor und dann sagen das alle vor einem. Ja? Das ist immer das Problem. Mal, ja. Nein, aber ich habe mir gedacht, ich glaube, man muss auch lernfähig sein und das betrifft jetzt nicht nur das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Wir haben in der Gesundheitskrise gesehen, es bringt das Du musst nichts, sondern eigentlich geht es um das Ich will. Das heißt, du musst dich impfen lassen, funktioniert nicht. Ja? Du musst dein Auto stehen lassen, als Verzicht wahrnimmt, funktioniert es nicht. Du musst mit der ÖBB fahren. Ja? Und ich glaube, die Kommunikation in dem Bereich hätte eine Riesenaufgabe, Storytelling. Wir müssen Ich-will-Stories haben. Sie haben es jetzt eigentlich sehr gut gesagt, wo aber alle gewinnen. Ja? Erstens, ich muss nicht verzichten als Konsument, sondern ich mache es gerne, weil ich auch what's in for me? Ich verstehe, dass es mir auch einen Vorteil bringt. Das Unternehmen sieht es nicht nur als lästige Investition oder als störender Faktor, sondern sagt, toll, was weiß ich, mit neuen Beschäftigungsmodellen oder mit dieser Investition erreichen wir auch die Unternehmensziele, die können da durchaus ökonomisch sein. Und auch eine Stadt sagt, super, dass es nicht so wie in Linz ist, dass wir nur berühmt sind für die Staus in der Früh und am Abend. Haben wir was davon, wenn wir dieses Verhalten der Bürgerinnen, aber auch die Investitionen der Stadt, also ich glaube, wir haben jetzt in der letzten Zeit leider gute Beispiele, dass es mit Du musst nicht geht, sondern dass eigentlich nur das Ich will ist, und ich glaube, da müssen wir einfach gute Geschichten erzählen um das Thema, und das betrifft wieder die Werbung und das betrifft manchmal auch die das entscheiden, dass diese Du musst Geschichten, die sind nicht sexy, ja? Also das hat man ja gesehen. Man mag jetzt zu dem Thema stehen, wie man will, aber so funktioniert es einfach nicht. Ja? Und das wäre eben mein Tipp auch für Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir haben ein riesen Kommunikationsfeld in der Kommunikation, coole Geschichten zu erzählen, die aber, so wie Sie ja gesagt haben, Positivgeschichten endlich einmal sind und nicht nur Horrorgeschichten in den verschiedensten Medien, die verschrecken. Ja. Danke.
Ja, danke Dieter Scharitzer für dieses Schlusswort. Bevor wir jetzt zum Club Cuvée kommen, das ist ja unsere traditionelle Weinverkostung, gebe ehrlich zu, machen wir schon über 20 Jahre, funktioniert manchmal. Bitte? Ist auch nachhaltig. Ob es heute ganz nachhaltig ist, werden wir sehen, weil das Weingut Kobenzl, habe ich jetzt gelernt, hat auch einen alkoholfreien Wein. Ob die den heute mit haben, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe noch keinen gefunden, der mir so richtig schmeckt, aber wir warten und wir arbeiten daran. Vielleicht ist das auch ein Ziel einer endgültigen Nachhaltigkeit. Ich darf noch ganz kurz die nächsten Veranstaltungen ankündigen. Das ist am 15.11. wieder mal in der Seestadt, eine unserer Wiener Eco-Veranstaltungen, das ist eine Plattform, die eben alle unsere Marken, Vienna Brands, VE Health, die Gesundheit zum Beispiel, oder Vireal, das Thema Immobilien, oder V-Mobility zum Thema Elektromobilität zusammenfasst. Das machen wir zum Thema Bauen und Wohnen. Das nächste Mal in der Seestadt mit interessanten Podiumsgästen wie dem Winholding-Chef oder dem Sozialbauchef und vielen mehr. Ja, und dann haben wir noch am 28.11. als ORF3-Liebhaber, zu denen gehöre ich, haben wir eine Einladung auf den Königelberg und freuen uns schon sehr, dass wir dort von Peter Schöber und Katrin Zihurt ein bisschen was mehr erfahren, noch hinter den Kulissen von ORF3. Und last but not least, in diesem Jahr werden wir einen Weihnachtsclub-GW haben, der nachhaltig. Es geht ums Jahr 1924. Da schauen wir ein bisschen zurück. Das ist das Buch des Gerhard Jelinek, das er gerade neu herausbringt. Und wir werden noch einen maßgeblichen Experten oder Politiker, Prominenten dabei haben. Und Marika Lichter sorgt für jemanden, der auch 20er Jahre Lieder singen wird. Also herzlich willkommen. Kurz vor Weihnachten werden wir da versuchen, noch etwas auf die Beine zu stellen. Ja, vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Ich hoffe, das eine oder andere war dabei und ich freue mich, dass wir uns jetzt noch persönlich austauschen können. Vielen Dank dem Podium, herzlichen Dank euch. Wir machen noch ein Gruppenfoto, ja, wie im Kindergarten, genau. Komm, Eva. Eva, Dieter, kommt her. So. Komm.